Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Magazin Gegenpol begrüßt euch zur letzten Sendung in diesem Jahr mit einem wie immer spannenden Thema. Heute geht es um Ultranationalismus bzw. um nationalistische, faschistische, rassistische und antisemitische Einstellungen unter Menschen in Deutschland, denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird. Wir werden uns hauptsächlich in der Sendung fragen, warum ausgerechnet Menschen, die selber unter Ausgrenzungsmechanismen leiden, also eigentlich die Absurdität und Falschheit davon kennen sollten, trotzdem sich dieser auch bedienen. Zudem ist es natürlich wichtig zu ergründen, wie schulische und außerschulische Bildungsarbeit darauf reagieren soll, beziehungsweise was sie denn überhaupt machen kann. Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir uns einen versierten Experten ins Studio eingeladen, Floris Biskamp. Wir freuen uns sehr, dass er es heute zu uns geschafft hat und heißen ihn natürlich willkommen. Sie sind Soziologe und Politikwissenschaftler und arbeiten derzeit als Koordinator des Promotionskollegs Rechtspopulistische Sozialpolitik und exkludierende Solidarität an der Universität Tübingen. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen das Verhältnis von Politik und Religion, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, politische Bewegungen, politische Ideologien, politische Theorie und Ideengeschichte sowie Gesellschaftstheorien.
Das ist so eine Liste, die mal länger wird.
Sie passen somit aber heute perfekt in die Sendung. Genau, und wir können ja auch schon mal dann zum Einstieg erstmal die Frage klären, warum wir denn heute von Ultranationalismus sprechen und nicht von Rechtsextremismus, wenn wir uns mit nationalistischen, faschistischen, rassistischen Einstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland befassen.
Also die beiden Begriffe Ultranationalismus und Rechtsextremismus zielen auf sehr ähnliche Gegenstände, heben aber ein bisschen unterschiedliche Dimensionen hervor. Wenn wir von Rechtsextremismus sprechen, sprechen wir meistens von so einer ganzen Batterie von Einzelideologien, die dann zu einer Gesamtideologie zusammengefasst sind. Also wir haben dann zum einen eben Nationalismus, aber auch Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Familiarismus und häufig so einen verklärenden mit unten positiven Bezug zum Nationalsozialismus. Ja. Wenn wir von Ultranationalismus sprechen, heben wir insbesondere den Nationalismus hervor. Und Ultranationalismus bedeutet dann, dass das so ein Nationalismus ist, der mit einem Dominanzanspruch gepaart ist, also in der Regel mit der Vorstellung, die anderen konkurrierenden Nationalismen in der gleichen Region sollen sich dem einen Nationalismus unterordnen. Damit ist schon relativ naheliegend, dass sehr viele rechtsextremistische Bewegungen auch ultranationalistisch sind und sehr viele ultranationalistische auch rechtsextrem. Man hebt jeweils so ein bisschen etwas anderes hervor. Man kann ja also nicht sagen irgendwie, okay, in der Türkei gibt es nur Ultranationalismus, keinen Rechtsextremismus. Im deutschen Nationalismus gibt es Rechtsextremismus, aber keinen Ultranationalismus. Also so eine Art von Unterscheidung macht keinen Sinn. Man hebt eine andere Dimension hervor.
Welche ernstzunehmenden ultranationalistischen Strömungen gibt es denn hier in der Bundesrepublik dann unter Menschen mit Migrationshintergrund? Ja.
Also ganz kurz eben die Einschränkung der Frage am Ende, man hat es schon ein bisschen ausgeklammert. Ich würde erstmal sagen, sozusagen die wichtigste ist nach wie vor der deutsche Nationalismus in Deutschland. Und ansonsten kann man ganz grob sagen, kann man fast die Gruppe der die Gruppen mit migrantischem Hintergrund in Deutschland durchgehen und wird in den meisten die entsprechenden Strömungen finden. Was sich dann aber je nach historischer Bezugnahme so ein bisschen unterschiedlich darstellt, also sehr deutlich ist so ein Ultranationalismus im engeren Sinne, hat man in einer türkischen Variante, man hat ihn in einer kroatischen und in einer serbischen Variante in Deutschland. Und dann gibt es so eine Menge Phänomene, die irgendwie einzelne Elemente davon haben, aber sich jeweils so ein bisschen anders aufstellen. Also unter Russlanddeutschen ist es so, dass die häufig so gemischte deutsch-russische Identitäten haben, teilweise den einen Aspekt, teilweise den anderen hervorheben, aber nicht so stark diese Abgrenzung zum deutschen Nationalismus erfahren von deutsch-nationaler Seite. Man hat dann natürlich auch sowas wie den kurdischen Nationalismus in Deutschland, der aber aus verschiedenen historischen und politischen Gründen eher ein linkes Selbstverständnis hat, weil da eben die PKK die dominierende Institution oder Organisation ist und das deswegen andere Formen annimmt. Und dann hat man so je nach Bezugsland, nimmt das je unterschiedliche Formen an und es gibt dann andere Dimensionen, die hervorgehoben sind.
Was sind denn deren Ziele eigentlich jetzt auch bezogen auf die Bundesrepublik? Also was verfolgen solche Gruppen eigentlich hier?
Ich glaube, man muss ja so ein bisschen unterscheiden, wenn man von den Zielen spricht, von sowas wie einer ideologisch geschulten Führungsgruppe und so grob Anhängerinnen und Anhänger. Also weil, wenn man nur so die Ebene der Anhängerinnen und Anhänger, gerade Jugendliche darunter anschaut, ist das Ziel, glaube ich, vor allem so eine starke, selbstbehauptende Identität zu kriegen. Und das ist erstmal so sehr vage und dem wird dann so mitunter eine Richtung gegeben. Und auf der Führungsebene ist das jeweils spezifisch, also häufig bestehen ja auch Verbindungen zu den Organisationen in dem jeweiligen Land, auf die sich der Nationalismus bezieht, also zu Kroatien, Serbien, der Türkei. Und dann geht es einerseits sehr häufig darum, überhaupt diese Identität in der migrantischen Community aufrechtzuerhalten. Also es ist ja auch was, worum sich dann auch so ein Erdogan immer so sehr viele Gedanken macht, dass die Deutsch-Türken doch bitte die türkische Identität behalten sollen. Aber mitunter hat das dann auch so eine Funktion von so einer Pressure Group, die dann unter den entsprechenden Gruppen in Deutschland dann eben Kontakte zu deutscher Politik aufbauen und dann versuchen, die Fragen, die für die nationalistische Strömung in dem Land relevant sind, da auch zu platzieren. Also jetzt geht es darum, für türkische Nationalisten vielleicht so ein bisschen Druck auf die deutsche Regierung auszuüben, sich im türkisch-kurdischen Konflikt entsprechend zurückzuhalten oder pro-türkisch aufzustellen. Was serbischen Nationalisten sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel die Kosovo-Frage. Mhm. Und so weiter geht es dann darum, auch solche Einflüsse mitunter auszuüben. Und dann schließlich drittens ist noch zu nennen, dass es auch darum geht, mitunter einfach Wahlwerbung für die entsprechenden Parteien zu machen, weil die Teile der entsprechenden Herkunftsgruppe in Deutschland dann häufig auch noch wahlberechtigt dort sind, was dann gerade in der Türkei auch noch eine große Gruppe ist, also in Zahlen ausgedrückt, aber auch zum Beispiel in Kroatien gibt es dann so Sitze von Diaspora-Communities im Parlament.
Wie stark ist denn der Einfluss auf die Gruppen oder wie stark haben die solche, also auf die jeweiligen ethnischen Gruppen, wie groß ist da der Einfluss der Rückhalt in der jeweiligen ethnischen Gruppe für solche ultranationalistischen, ja, nennen wir es mal faschistischen oder faschistoiden Bewegungen eigentlich.
Also muss ich erstmal sagen, dass das alles nicht sehr gut beforscht ist und sich deswegen sehr schwer nur quantifizieren lässt. Also das liegt teilweise einfach daran, weil das ja dann irgendwie Gruppen sind, die sich dann vielleicht im einstelligen Prozentbereich in Bezug auf die Gesamtbevölkerung bewegen, vielleicht sogar noch ein gutes Stück darunter. Das heißt, da ist es relativ schwer, entsprechende Studien zu erstellen, wo man diese Gruppe zielgenau anspricht und dann da quantitative Überlegungen zu vornimmt. Und dann ist natürlich die Frage noch, was versteht man unter Einfluss? Also es ist sicherlich nicht sehr weit verbreitet, dass jetzt irgendwie irgendwelche Top-Kader eine Anweisung geben und dann folgen dem Hunderttausende so dieser Anweisung ganz konkret. Aber auf so einer ideologischen und Identitätsebene gibt es einfach auf der Straße sichtbare Resonanz. Also wir sehen das beim türkischen Nationalismus sehr, sehr stark. Also jetzt gerade auch, wo vor zwei Monaten Erdogan wieder hier in Köln auch war, hat man ja die Mobilisierung auf den Straßen sehr, sehr deutlich gesehen. Das heißt, das hat dann Zug, das zieht auch junge Menschen, die sich dann so in einer türkischen Identität angesprochen fühlen und dann dafür Stellung beziehen. Wenn man inhaltlich nachfragt, kommt dann bei vielen Leuten, die dann sehr gerne mit einer türkischen Flagge auftreten, nicht sehr viel nach. Von daher kann man fragen, was bedeutet das dann? Mhm. Aber erstmal so oft auf der Ebene von Mobilisierbarkeit gibt es offensichtlich Zehntausende in Deutschland, die bereit sind, auf die Straße zu gehen und das zu zeigen, was ja schon etwas bedeutet.
Gibt es denn da auch zwischen diesen ultranationalistischen Strömungen in den ethnischen Gruppen, gibt es denn da auch Gemeinsamkeiten? Kann man da gewisse Gemeinsamkeiten feststellen? Jetzt mal ganz von der Ideologie, mal ganz abgesehen, sondern vom Auftreten her, von den Feindbildern her, ja.
Also im Kern sind die meisten davon sehr deutlich politisch rechte Gruppen und entsprechend gibt es so sehr verbreiteten Antisemitismus unter all diesen Gruppierungen. Dann ist das konkrete Feindbild ist dann oft sehr regionalspezifisch natürlich. Mhm. Also zum Beispiel sind der serbische und der kroatische Nationalismus, seitdem es sie gibt, Konkurrenznationalismen. Mhm. Das heißt, die einen sind für die anderen jeweils ein Feindbild, aber jetzt für irgendwie andere Nationalisten in Deutschland bedeuten diese Gruppen nicht besonders viel. Ähnlich könnte man sagen, dass der kurdische und der türkische Nationalismus traditionell feindlich gegenüberstehen, wenn auch weniger symmetrisch als der serbische und der kroatische noch. Und dann gibt es so andere Grenzlinien. Dann gibt es teilweise, was so eine wichtige Grenzlinie ist, ist, wie können sich diese zum deutschen Rechtsextremismus und zu dessen Feindbildern verhalten? Und da gibt es zum Beispiel der kroatische Nationalismus, hat da historisch, aber auch gegenwärtig mit die besten Anknüpfungschancen. Weil also die hauptsächliche Bezugsgröße ist dann das Ustascha-Regime, das während des Zweiten Weltkrieges mit den Deutschen kollaboriert hat und eben entsprechend auch sich da positioniert hat. Und bis heute bestehen auch noch relativ intime Verbindungen, auch dann zur NPD zwischen einzelnen Kadern von kroatischen Kleinparteien in Deutschland. Das ist natürlich für andere Gruppen, die dann stärker von so einem antislawischen Rassismus betroffen sind, nicht so ohne weiteres möglich. Und dann eine weitere wichtige Trennungslinie ist die immer weiter politisierte Trennungslinie zwischen Islam und Nicht-Islam, was dann gerade im Zug auf den türkischen Nationalismus relativ wichtig ist, der lange Zeit auch sozusagen als dezidierter Ultranationalismus auch relativ breite säkulare Strömungen hatte, sich aber in den letzten Jahrzehnten immer stärker islamisiert hat. So, und mittlerweile ist so türkischer Islamismus und türkischer Nationalismus sind kaum noch Konkurrenzprojekte, sondern sind so ein bisschen amalgamiert, könnte man sagen. Und die werden natürlich Schwierigkeiten haben, mit denjenigen nationalistischen Strömungen übereinzukommen, die den Islam als zentrales Feindbild sehen, was in Deutschland immer relevanter wird. Wenn man jetzt von den ganz harten Neonazi-Leuten weggehen, für die nach wie vor die Abgrenzung zum Judentum, also der Antisemitismus, das Zentrale ist. Aber zum Beispiel ist halt unter russlanddeutschen rechte Ideologien sind sehr häufig stark gegen den Islam ausgeprägt. Mhm. Und da bestehen dann natürlich keine Chancen zur Kooperation.
Was sind denn innerhalb von Deutschland gefährliche Gruppen? Jetzt deutscher Rechtsextremismus, auch Muslime, aber jetzt zum Beispiel dann auch im türkischen Ultranationalismus. Welche Gruppen innerhalb der türkischen Community haben zum Beispiel ein Problem? Oder wenn jetzt im kroatischen, also ja, also was gibt es da für Gefährdungsgruppen und wie reagieren die da drauf?
Also ich würde sagen, so die größten in Deutschland sind sicherlich einerseits alevitische Bevölkerungsteile und kurdische, die sich auch teilweise überschneiden, aber erstmal unterschieden sind. Und man kann ganz grob, wenn man die türkische Politik sich anguckt, dann meine ich jetzt auch Exilpolitik, kann man sagen, so je islamischer das Ganze ist, desto schlechter ist es für die Aleviten und je türkischer es ist, desto schlechter ist es für die Kurden, weil die allermeisten Kurdinnen und Kurden sind auch sunnitische Muslime. Deswegen war ja auch dieser Amtsantritt von Erdogan teilweise auch sozusagen ein positives Signal, oder etwas Positives wahrgenommen, weil er auch Kurdinnen und Kurden in ihrem sunnitisch Sein integrieren konnte, war tendenziell eher schlechter für Alevitinnen, während der traditionelle kemalistische Nationalismus durchaus auch Alevitinnen, Aleviten integrieren konnte, aber gerade Kurden ausgeschlossen hat. Und im Prinzip sind diese beiden Gruppen in je unterschiedlicher Konstellation immer die zentralen, so wenn man so will, Opfer, auch wenn ich sie nicht auf die Opferrolle reduzieren will, von türkischem Nationalismus. Und das schlägt auch in Deutschland so durch. Und aktuell sind aber beide Konflikte relativ stark zugespitzt mit der aktuellen Situation in der Türkei, weil alles, was man also an irgendwie positiven Tendenzen unter Erdogan gab, hat sich ja auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren zerschlagen. Dann sind ansonsten als Feindgruppen diejenigen bestimmt, die im Rechtsextremismus generell immer bestimmt sind. Also Homophobie ist sehr, sehr stark in all diesen Bewegungen und auch entsprechende andere Ablehnung gegen sexuelle Minderheiten. Das sind auch alles sehr stark traditionalistische Bewegungen, was Geschlechtervorstellungen angeht. Also wer da nicht dazugehört und dann eben entsprechend noch in relativ engen Community-Banden eingegliedert ist, würde es auch schwierig haben. Und ich denke, und dann gibt es auch recht starken Antisemitismus von einigen dieser Gruppen, der dann auch diejenigen, die sichtbar jüdisch in Deutschland sind, was so viele ja häufig gar nicht sind, aber die werden dadurch auch gefährdet.
Ist das denn ein, um jetzt mal das große Ganze, also es ist natürlich ein Problem, aber hat es denn gesellschaftliche Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder bestimmt das nur auf bestimmte Regionen oder inwiefern muss da mehr oder muss da gehandelt werden oder muss da noch mehr gehandelt werden, muss überhaupt mal gehandelt werden? Wie kann man das? Jetzt ging jetzt meinen jetzt zum deutschen Rechtsextremismus.
Ja. Ne? Ich wollte gerade mit einer Antwort ansetzen, wo ich diesen Gegensatz erstmal so zurückschraube, ja. Und ich würde sagen, wir müssen Nationalismus, wir müssen Homophobie, wir müssen Antisemitismus, wir müssen all diese Einzelideologien immer bekämpfen. So, und das ist eine Aufgabe von Schule, das ist eine Aufgabe von außerschulischer politischer Bildung, von diversen Gruppen. Und dabei ist es relativ wichtig, das erstmal so allgemein zu tun und nicht sozusagen die einen jetzt herauszupicken und auszuspielen. Aber es besteht das Problem, dass viele Leute und mitunter auch Leute, deren Beruf es wäre, sich darum zu kümmern, das gar nicht auf den Schirm haben, dass auch Leute aus Gruppen, die dann irgendwie als in Anführungszeichen Ausländer bezeichnet werden, auch Täter sein können und eben nicht nur Opfer davon sind. Mhm. Und dafür ist es wichtig, diese spezifischen Formen dann auch zu sehen und ernst zu nehmen. Und es ist, wenn man so Frage von gesellschaftlichem Zusammenhalt sieht, kann man nämlich fragen, ist es jetzt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt besser oder schlechter, wenn Türkinnen und Türken jetzt nicht nur Opfer von mehrheitsgesellschaftlichem Rassismus sind, sondern noch ihren eigenen ethnischen Nationalismus haben. Das ist so eine bisschen absurde Frage. Ich würde sagen, so ein Nationalismus, der Feindbilder aufbaut, der schadet natürlich immer gesellschaftlichem Zusammenhalt so. Aber der gesellschaftliche Zusammenhalt wäre nicht viel besser, wenn diese Gruppen nur Opfer wären. Und insofern ist das ein Problem, dem begegnet werden muss, für das Bewusstsein da sein muss. Und das ist teilweise eine große Herausforderung, das muss man auch sehen, weil also es gibt relativ viele migrantische Gruppen in Deutschland und Lehrerinnen und Lehrer haben zum Beispiel so oder so mehr als genug zu tun, haben mitunter schon Probleme, irgendwelche Codes von deutschnationalen Rechtsextremen zu erkennen. Wenn die jetzt noch erkennen sollen, wenn jetzt Schüler mit einem kroatischen Hintergrund irgendwie nach einem kroatischen Fußballsieg jetzt nicht nur eine kroatische Flagge, sondern eine kroatisch-nationalistische Flagge dabei haben, wo man dann mitunter gucken muss, ist jetzt ein rotes oder ein weißes Karo links oben, dass die sehen müssen, okay, das ist jetzt eine dezidiert türkisch-nationalistische Flagge, weil da drei Halbmonde drauf sind statt einem Halbmond und so weiter. Das sind ja durchaus einfach Anforderungen, die relativ viel Wissen voraussetzen.
Ja.
Und das ist keine leichte Aufgabe, aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Symbole zu erkennen, weil es ist ja auch so, wenn da jetzt irgendwie ein alevitisch-kurdischer Schüler in der Klasse sitzt und dann kommen jetzt drei mit so hardcore-rechtsextremen Symbolen in die Klasse, dann ist es schon wichtig, dass das Problem gesehen wird und dass dieser diskriminierte Schüler damit unter irgendwie beschützt wird oder das Problem als solches sichtbar wird. Mhm. Aber das ist nicht leicht.
Was würden Sie denn sagen, was sind denn eigentlich die Gründe, warum Menschen, die hier in der dritten oder vierten Generation leben, sich diesen Einstellungen, Ideologien aus der Heimat oder ja, den Geburtsorten ihrer Eltern oder Großeltern, sogar Urgroßeltern jetzt langsam schon, eigentlich anschließen, obwohl sie ja hier eigentlich aufgewachsen sind?
Ich würde da grob zwei Klassen von Ursachen unterscheiden. Zum einen gibt es solche Ideologien unter allen gesellschaftlichen Gruppen, unter der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, also wenn man so sagen will, Biodeutschen, gibt es das. Mhm. Und alle Gründe, die einen weißen biodeutschen Mann da hineintreiben, sich solchen Ideologien hinzugeben, gelten für migrantisch geprägte Gruppen natürlich genauso. Also da wäre ja ein Wunder, wenn das nicht so wäre. Und zweitens ist es so, dass viele Leute erstmal denken, aber die sind doch selbst von Rassismus betroffen, die müssten doch besonders gut wissen, dass das so ein großes Problem ist. Das ist häufig ein ähnliches Argument ist wie, aber gerade die Juden müssen doch wissen und so weiter und so weiter. Aber nun ist es so, dass Rassismus ist keine politische, also Opfer von Rassismus zu sein, ist keine politische Bildungsmaßnahme, die einen zu einem besseren Menschen macht. Im Gegenteil würde ich sogar davon ausgehen, dass von Rassismus betroffen zu sein es sehr viel attraktiver macht, sich solchen selbstbehauptenden Identitäten anzuschließen. Weil es ist so, wer irgendwie als Türke oder Muslim in Deutschland lesbar und sichtbar ist, wird sehr, sehr häufig genau darauf angesprochen, wird irgendwie als Türke, als Muslim oder Muslima oder so weiter angesprochen und häufig in der stigmatisierenden Art und Weise, die das zu einer problematischen Identität macht. Und dann ist natürlich besonders attraktiv, das zu einer positiv aufgeladenen Identität zu machen, mit der man dann irgendwie sich besonders stark fühlen kann. Also nicht dann zu verleugnen, ich bin Türke, sondern wenn ich immer auf Türke angesprochen bin, ich bin Türke, zu sagen, ja, ich bin Türke und darauf bin ich stolz und das ist gut und wir sind toll und wir sollten irgendwie die Welt beherrschen. Das ist durchaus attraktiv. Und dass dieser Zusammenhang zum Rassismus besteht, das wird auch durchaus dadurch nahegelegt, wenn man sich die Altersstruktur vergleicht. Das sind, wie gesagt, keine validen quantitativen Studien, sondern ist eher sozusagen so eine Alltagsbeobachtung, wenn man sich türkisch-nationalistische Kundgebungen in Deutschland anguckt, ist dann ein hoher Anteil von jungen Männern da. Was heißt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit viele junge Leute, die in Deutschland geboren sind und deren Eltern wahrscheinlich auch schon in Deutschland geboren sind, die aber ziemlich sicher häufig Rassismuserfahrungen machen. Wenn man sich dagegen die Kundgebung anguckt aus dem Bereich von Russlanddeutschen, also es war jetzt, zum einen gab es diese Demonstration rund um den sogenannten Fall Lisa vor dreieinhalb Jahren, wo es einige Kundgebungen gab und dann ist noch ein bisschen spezieller, dann diese Sache mit den besorgten Eltern sind auch relativ überproportional repräsentiert dabei Russlanddeutsche, wie das aussieht. Dann sind das überproportional ältere Leute. Das heißt, es sind Leute, die dann selbst, also die russlanddeutsche Migration nach Deutschland hat ja zu einem erheblichen Teil sehr viel später stattgefunden als die türkische.
Ja.
Das heißt, das sind Leute, die dann selbst irgendwo in der Sowjetunion aufgewachsen sind und die das hier machen. Und die jungen Menschen, die einen russlanddeutschen, geschweige denn einen polnischen Hintergrund haben, machen mitunter nicht in der Regelmäßigkeit die rassistischen Diskriminierungserfahrungen, die Leute mit einem türkischen Hintergrund haben. Und dann kann man vermuten, dass die relative Unterrepräsentanz von jungen Russlanddeutschen auf solchen Demonstrationen genau damit zusammenhängt, dass sie nicht so häufig diese Rassismuserfahrung einfach machen, sondern irgendwie, wenn sie dann in der zweiten Generation vielleicht auch einen Vornamen haben und einen Nachnamen, mit dem man als Deutscher durchgehen kann und auch ansonsten so aussehen, dass man als Deutscher durchgeht, relativ gut assimiliert leben können. Ich will nicht sagen, dass die keine Rassismuserfahrung machen, die machen sie, aber es hat eine andere Qualität. Und dann würde ich vermuten, dass das etwas damit zu tun hat.
Wir hatten ja bei der letzten Sendung das Thema Identität in der Migrationsgesellschaft. Und da ist natürlich auch immer die Frage, würde mehr Identifikation mit einem Deutschland, was eben nicht diesen nationalistischen, rechtsextremen Blut- und Bodenpolitik verfolgen würde, sondern dieses, nee, sagen wir mal so dieses, was viele Leute befürworten würden als das republikanische Wesen eines Staates, also jeder, der sich einbringt, der wird auch akzeptiert, etc. pp., egal welche Hautfarbe, welche Religion er hat, würde das denn dann zu so etwas dann vorbeugend wirken? Oder ist das Wesen von, Nationalismus schon darin eingeprägt, irgendwelche Leute auszugrenzen?
Zweistufige Antwort.
Ja.
Erste Antwort ist, es wäre besser, wenn es weniger Rassismus gäbe und weniger Ausschlusserfahrungen in Deutschland gäbe. Und wenn eine Person, deren Großeltern aus der Türkei nach Deutschland eingewandert wären, nicht immer darauf angesprochen würden, dass sie Türkin oder Türken oder sonst wie anders und keine normalen Deutschen seien. Und es ist natürlich erstrebenswert, dass diese Personen einfach akzeptiert werden als Menschen. Also das, was dann häufig als postmigrantisch bezeichnet wird. Das ist für sich selbst erstrebenswert. Nach allem, was ich gesagt habe, würde es auch es unwahrscheinlicher machen, dass es sowas wie einen starken türkischen Nationalismus in Deutschland gibt. Das wäre auch zu begrüßen. Allerdings würde ich jetzt nicht dadurch im Umkehrschluss sagen, es wäre das Erstrebenswerte, dass alle sich besonders stark mit Deutschland identifizieren müssen, sondern die Personen sollen nach Möglichkeit irgendwie ein Leben führen, in dem sie möglichst wenige Ausgrenzungserfahrungen machen, indem sie gute Selbstwirksamkeit haben, das Gefühl haben, sie können, werden akzeptiert, sie können etwas erreichen, sie können etwas bewegen. Und das ist erstrebenswert, ob man dafür jetzt unbedingt sich besonders viel mit Deutschland identifizieren muss, das würde ich mal dahingestellt lassen.
nochmal zurückzukommen auf das, auf den Nationalismus, der auch ja in den Ländern auch präsent ist. Was spielt da eine Rolle? Je nationalistischer das in Anführungsstrichen jetzt Heimatland ist, also wirklich in dicken Anführungsstrichen, desto mehr nationalistisch ist es dann auch in der Diaspora, möchte ich jetzt mal nennen. Was würden Sie dazu sagen? Die Frage ist, ob man eben, wie man sagt, jetzt eben nicht alles auf Ausgrenzungsmechanismen, sondern natürlich auch auf eine Prägung, die dann auch Eltern, Großeltern auch mitbekommen haben. Also in der Türkei heißt es ja noch lange nicht, nur wenn man gegen Erdogan ist, ist man ja, dann kann man trotzdem sehr stark weit nach rechts tendieren. In Kroatien ähnlich, nur wenn man jetzt nicht der Anhänger der Regierung ist, kann man ja trotzdem einen aus unserer Sicht sehr starken oder schon bedenklichen Nationalismus ja, in sich haben, ohne dass man jetzt erstmal Ausgrenzungsmechanismen erfahren hat, sondern dass man einfach auch erstmal aufwächst mit diesem Gefühl, was Auserwähltes zu sein, aus einer auserwählten Nation zu kommen.
Also die politischen Diskurse und Strukturen aus den Herkunftsländern haben relativ viel mit den politischen Strukturen in den postmigrantischen und migrantischen Communities zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass sich sowas wie kurdischer Nationalismus und kurdische Identität in Deutschland ganz anders artikuliert als türkische. Und dann können wir auch sehen, dass so bei Personen mit arabischem Hintergrund es dann auch heute mitunter eine entsprechende Aufteilung gibt von Leuten, die sich dann eher islamisch und mithin auch islamistisch irgendwie positionieren und anderen Leuten nicht weniger problematisch, die dann mit den Diktatoren vor Ort, mit al-Sisi in Ägypten oder so, sich solidarisch sehen. Das sind beides sehr problematische Identitäten, die dann auch hierher gebracht werden. Oder ganz anderes Beispiel in Bezug auf Eritrea. Es gibt mittlerweile eine recht große Community von Menschen aus Eritrea in Deutschland. Und da haben wir einerseits relativ viele Leute, die dem sehr brutalen Militärregime in Eritrea kritisch gegenübersteht und dann von dessen verlängerten Armen hier auch entsprechend überwacht und traktiert werden. Wir haben aber auch Gruppen von Eritreern, die dem Regime relativ treu sind. Das setzt sich alles hier fort. Und dieser Zusammenhang besteht auf jeden Fall. Und dann kann man das sozusagen an verschiedenen Beispielen sehr unterschiedlich durchdeklinieren. Das gibt es erstmal. Dann gibt es Reaktionen auf Ausgrenzungserfahrungen oder eben nicht, die das dann verstärken oder abschwächen. So. Und dann, was wir aber auch nicht vergessen dürfen, es gibt auch in unserer eigenen Wahrnehmung und also uns meine ich erstmal uns zwei hier im Raum, dann aber auch generell die mehrheitsgesellschaftliche Wahrnehmung, die dann auch prägt, was journalistisch bearbeitet wird, was wissenschaftlich bearbeitet wird, gibt es auch, glaube ich, ein sehr ungleich verteiltes Problembewusstsein oder ganz ungleich verteilte Problematisierung. Das haben Sabah Nujima und Meron Mendel haben das daran festgemacht, was für Flaggen man denn wie liest. Also eine brasilianische Flagge wird immer als so ein exotisches Zeichen von Samba und Fußball gesehen. Eine türkische Flagge wird mittlerweile als ein politisches Symbol gesehen, was problematisch ist. Und das hat durchaus seine Gründe in der Sache, aber teilweise ist diese Zuschreibung auch dann falsch. Also zum Beispiel ist, glaube ich, das Problembewusstsein für kroatischen Nationalismus in Deutschland nicht so stark ausgeprägt, weil Kroaten irgendwie so als Minderheit nicht so als problematisch gelten hier. Und das sind so noch eine Ebene, die man auch noch mit einbeziehen muss. Und dann ist es zum Beispiel so, in Italien gab es jahrelang neofaschistische Parteien im Parlament, aber italienische Rechte in Deutschland war nie irgendwie ein Thema. Und entsprechend ist das auch nicht groß beforscht oder journalistisch aufbearbeitet. Und es kann sein, das gab es und gibt es nicht so relevant. Es kann auch sein, dass es einfach irgendwie unter dem Radar stattfindet.
Das sind ja dann schon einige Fallstricke, die man dann beachten muss. Was würden Sie denn Menschen in der Bildungsarbeit dann raten zu tun, wenn, nehmen wir mal als Beispiel in der Schule, sich das dann virulent ja auch erstmal, man kann ja auch erstmal nur etwas tun, auch gerade in der Bildungsarbeit, wenn man das auch erstmal sieht, wenn man erstmal Symbole auch kennt und wenn dann halt auch irgendwie was passiert, meinetwegen in der Klasse oder im Jugendzentrum. Was kann man da jetzt erstmal machen als, sagen wir mal, erstmal als der einzelne Mensch, der da irgendwie Verantwortung trägt?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass man auf dem Schirm hat, dass es das geben kann und sich dann bei der Wahrnehmung von Alterssituationen auch immer daraufhin befragt, ob da jetzt gerade was im Argen sein könnte. Es gibt und gab, glaube ich, so eine Tendenz zu sagen, ja, das sind jetzt irgendwelche türkischen Probleme, die gehen uns jetzt nichts an. So. Natürlich hat ein Lehrer etwas anzugehen, wenn irgendwie einige Teile der Gruppe mit anderen Teilen der Gruppen im Konflikt liegen, was irgendwie mit politischer Aufladung was zu tun hat, mit Ausgrenzungserfahrung, dann geht das eine Lehrerin und einen Lehrer etwas an. Und das ist erstmal zu akzeptieren, das Problem gibt es und das geht einen als Lehrerin und Lehrer von Berufs wegen etwas an. Nächster Schritt ist, würde ich sagen, man muss zuhören und nachfragen, was die Probleme sind. Es gibt so eine gewisse Tendenz zu sagen, okay, da macht irgendwie jetzt ein junger muslimischer Schüler irgendwie Probleme, das ist Islamismus, ich rufe den Verfassungsschutz oder den Staatsschutz oder die Polizei. Und stattdessen sollte man aber, glaube ich, erstmal so vorgehen, wie man auch bei einem Rassismus von Seiten eines Schülers, dem man dann keinen Migrationshintergrund zuschreiben würde, vorgeht, nämlich erstmal nachfragen und nachhören, was ist hier eigentlich los und dann gucken, okay, spielt jetzt einer mit provokanten Statements, ist da eine geschlossene Ideologie am Werk, gibt es da jetzt wirklich Menschen, die davon Opfer werden oder brüllt da jemand nur rum, dass man nachhört und nachschaut, was da jeweils los ist. Und dann der nächste Punkt bei der Bearbeitung ist, das natürlich auf eine Art und Weise zu bearbeiten, die dann nach Möglichkeit nicht neue Ausschlüsse produziert. Also wirklich nachfragen, was ist da los und nicht dann irgendwie zu sagen, ja, das sind jetzt Türken, die machen Probleme und das dann nach Möglichkeit noch vor einer mehrheitlich nicht-türkischen Gruppe noch so ausbreiten, dass da jetzt irgendwie die Türken Probleme machen oder so. Also dann muss man auch bedenken, dass so eine Thematisierung dann auch wieder stigmatisierend wirken kann. Das sollte man auch so weit wie möglich bei der Bearbeitung vermeiden.
Was würden Sie denn sagen zu dem Konzept oder zu der Idee, dass man, es wurde jetzt mal aufgeworfen, Werteunterricht. Natürlich ging es dann nur um Geflüchtete, dass die Werteunterricht bekommen sollen, aber wenn wir das jetzt mal auf die gesamte Schule machen setzen, also ein Fach Werte für alle, wäre das eine Möglichkeit, zumindest da einen gemeinsamen Konsens auf jeden Fall erstmal vorzustellen und zu sagen, das wäre ja schon mal das Wichtigste, um halt auch sowas wie Nationalismus und andere Ausgrenzungsmechanismen zumindest präventiv erstmal vorzubeugen.
Also ich bin sehr froh darüber, dass es in Deutschland, anders als in Österreich, ein Fach politische Bildung in der Schule gibt, also das in je nach Bundesland anders heißt und das halte ich für sehr gut und wichtig. Und da geht es ja auch gerade darum, dass man lernt, was Demokratie ist, sowohl auf der Ebene staatlicher Institutionen als auch auf einer niedrigeren lebensweltlichen Ebene. Und das ist wichtig und das soll so bleiben. Wenn es darüber hinaus irgendeinen Ethikunterricht gibt, nicht nur als Ausweichmöglichkeit für diejenigen, die jetzt keinen Religionsunterricht genießen, fände ich das auch sehr erstrebenswert, als einen Ort, wo darüber reflektiert wird. Das Problem mit der Vorstellung von sowas wie Werteunterricht ist häufig die Vorstellung, wie man ethisch, moralisch und politisch lernt. Als könnte irgendjemand vorne hingehen und sagen, das und das und das und das und das sind die Werte, nach denen wir uns hier zu richten haben. Und dann würde irgendjemand sich danach richten. Also so funktioniert moralisches Lernen nicht und so funktioniert politisches Lernen einfach nicht. Und selbstverständlich gibt es solche gewissen demokratischen Tugenden wie Toleranz, Inklusivität, Gleichheit und so weiter, die Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen sollen und müssen, was aber auch mindestens so viel mit dem Politikunterricht zu tun hat, mit Schulkultur zu tun hat, wie es irgendwie mit spezifischen Unterrichtsinhalten zu tun hat. Von daher würde ich sagen, dass man das, was man an Energie irgendwie in so ein zusätzliches Schulfach investieren könnte, sehr viel besser investiert, indem man dafür sorgt, dass es sowas wie eine ordentliche Schulsozialarbeit gibt, dass es irgendwie eine ordentliche Schulkultur gibt, dass man so Demokratie im Vollzug stärkt. Das scheint mir sehr viel bessere Investitionen vermitteln zu sein als so ein Werteunterricht.
Andere Methoden, Materialien, die in den, ich nenne es jetzt mal den deutschen Rechtsextremismus, deutschen Nationalismus existieren, greifen die auch bei dieser Problematik oder müsste man erstmal komplett neues Material erschaffen?
Also ich glaube, teilweise muss das Material erweitert und überprüft werden, also gerade da, wo es um so ganz konkrete Ebenen wie Symbolik oder historische Bezugnahmen geht, weil die einfach andere sind dann. Ansonsten ist es ja durchaus so, dass man spezifische Bildungselemente hat gegen Homophobie, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Und die funktionieren, glaube ich, relativ kontextunabhängig, weil es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie einen spezifischen Bildungsbaustein gegen Homophobie einer kroatischen Frau braucht, der ganz anders sein muss als gegen Homophobie eines deutschen Mannes, als gegen Homophobie von weiß ich wem so. Also Homophobie ist durchaus Homophobie und die kann man als solche bearbeiten. Ähnliches gilt für Antisemitismus. Und ansonsten ist es aber wichtig, dass man bei all dem aus so einer Betrachtungsweise rauskommt, wo ganz klar ist, die Täter sind irgendwelche glatzhörpfigen Bio-Deutschen mit Springerstiefeln und alle anderen sind Opfer dann, was eh nie gestimmt hat. Aber gerade vor dem Hintergrund von diesen anderen Nationalismen muss man aus so einer Betrachtungsweise rauskommen. Und ich glaube, die ist aber gar nicht so sehr in den Bildungsmaterialien verankert, als sie in den Köpfen von Menschen halt noch verankert ist. Hm. Und das ist da eher das Problem.
Würde in dem Zusammenhang Holocaust Education, also wie es jetzt an Schulen oft oder bei Workshops und so weiter gelehrt wird, ist es da hilfreich oder ist es eher auch kontraproduktiv, wenn man dann sagen kann, naja, wir haben ja nichts damit zu tun. Also mein Großvater oder meine Großmutter und so weiter haben nichts in der Hinsicht gemacht. Also werde ich ja nicht angesprochen, deswegen bin ich eher auf der Seite der Guten und diese Ideologie, die ich verfolge, die ist ja dann auch gut und richtig. Also sagen wir mal kontraproduktiv, weil es nur auf diese Einseitigkeit in Anführungsstrichen des Nationalsozialismus gemünzt wird.
Also es gibt das, oder was für die Holocaust Education dann vielleicht ein Problem ist, das Phänomen, dass die Zielgruppe von Bildungsarbeit in ihren familiären Hintergründen mittlerweile in Deutschland sehr, sehr viel vielfältiger ist, als man das noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten ansetzen konnte und was natürlich berücksichtigen finden muss. Also es ist eben einfach nicht mehr so, dass die überwiegende Mehrzahl der Kinder, die in Schulen sitzen, irgendwie jetzt Großeltern hatten, die da unmittelbar als Täterinnen und Täter involviert waren. Aber dadurch wird natürlich nicht Holocaust Education irgendwie überflüssig oder selbst zum Problem. Sie muss sich aber durchaus auf diese Zielgruppen einstellen. Das heißt, glaube ich, mehrerlei. Also zum einen muss dann die Relevanz klarer gemacht werden. Also warum sollte ich mich auch als eine Schülerin, bei der das nicht mit familiärer Schuld zusammenhängt, mit dem Thema auseinandersetzen? Inwiefern ist das so eine universal menschliche Frage, die da bearbeitet wird? Oder inwiefern ist es eine Frage, die der deutsche Staat als solcher zu tragen hat und die dann auch Bürgerinnen und Bürger dieses Staates, die nicht familiär damit so direkt verbunden sind, betreffen? Und dann ist natürlich dann noch der Massenmord an den Juden auch als globales Phänomen zu betrachten. Also es ist ja nicht automatisch so, dass wenn die Eltern oder Großeltern nicht aus Deutschland kamen, dass sie deswegen in keiner Art und Weise mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, weil gerade die Länder, aus denen es Migration nach Deutschland gibt, häufig ja irgendwie auch in einer Art und Weise involviert waren mit diesem Regime. Natürlich immer in einer ganz anderen Art und Weise, häufig auch als Opfer, aber es ist ja nicht so, dass da gar kein Bezug dasteht. Und ich glaube, diese Vielfalt des Publikums muss man irgendwie einbeziehen in der Bildungsarbeit darüber, ohne dass jetzt irgendwie die Bildungsarbeit selbst dabei in Frage gestellt werden kann.
Inwiefern ist es dann ein Problem, wenn jetzt dann der Lehrer, Lehrerin, Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin nicht den gleichen Migrationshintergrund hat, aber jetzt dieses Thema ansprechen möchte? Also erstmal, ist es ein Problem und wie könnte man dieses Problem dann angehen? Oder was für Fallstricke? Also wäre es vollkommen falsch zu sagen, zum Beispiel, okay, wir sprechen jetzt mal über die Armenien-Frage. Was ist denn da passiert, wenn ich jetzt als, keine Ahnung, weißer Bio-Deutscher da halt hingehe und dann mit denen das dann erörtern möchte?
Also man muss erstmal akzeptieren, es macht einen Unterschied. Mhm. Man könnte sich wünschen, es wäre anders, aber es ist definitiv so, es macht einen Unterschied, wer in der Bildungsarbeit tätig ist. Also genau wie es auch in der Bildungsarbeit über Homophobie einen Unterschied macht, ob die Person, die da jetzt lehrt, irgendwie als schwul, lesbisch, nicht, Mann, Frau, sonst was gelesen wird, das macht einen Unterschied. Und so macht auch gelesene Nationalität oder Herkunft oder Religiosität auch einfach einen Unterschied. Und damit muss man erstmal leben. Das heißt aber nicht, dass all diejenigen, die dann mitunter einen schwereren Zugang haben, sich da einfach rausziehen können und sagen, das geht mir nicht an, jetzt hier bitte komm mal ein türkischer Lehrer her und erledigt das mal. Und dass irgendwelche, also die im Lehrkörper immer noch relativ unterrepräsentierten Gruppen dann auch noch sozusagen zuständig sind jetzt für alle türkischen Schüler und deren Probleme. Das sozusagen kann einmal nicht die Lösung sein, weil man das so nicht outsourcen kann. Und insofern muss man damit leben, dass man es damit unter schwerer hat durchzukommen. Man muss auch gucken, dass man halt weder so, dass sich in einer falschen Toleranz übt und dann sagt, naja gut, jetzt irgendwie die Armenien-Frage ist halt so eine heikle Sache, da sage ich es lieber nicht zu, da regen die sich nur auf. Aber man natürlich auch gucken muss, dass sozusagen, wenn man halt jetzt einfach nur aus so einer Machtposition wie der einer Lehrerin heraus irgendwelche Schülerinnengruppen einfach nur so konfrontativ bearbeitet und irgendwie sagt, ja, ihr seid böse und das so moralisiert, dass das mitunter auch einmal nicht weiterhilft. Im Zweifelsfalle gibt es ja dann in verschiedenen Ländern oder Regionen dann irgendwelche Bildungsinstitutionen, die anbieten, sowas auf einer Workshop-Basis zu machen und dann das vielleicht besser können als die einzelnen Lehrerinnen oder der einzelne Lehrer und die dann mitunter auch Teamerinnen haben, die den Hintergrund mitbringen.
Ja, das ist ja auch ein sehr guter Tipp oder sehr gute Tipps haben wir jetzt ja auch gehört. Muss auch zugeben, in der FIFA-Bibliothek gibt es was dazu, aber wie wir auch schon jetzt gehört haben, es gibt einfach zu wenig erstmal noch zu dem Thema. Aber bevor man ja eigentlich Unterrichtsmaterialien anbieten kann, muss es ja auch noch sehr viel stärker erforscht werden. Und ich glaube, mit dieser Wunsch oder Forderung können wir ja auch dieses Thema jetzt auch gut abschließen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr informativ und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit auch viel anfangen können. Wir können es und nochmal der Verweis auf die Vielfaltmediathek. Es gibt nicht so viel, aber es gibt es zu der Thematik. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.